Hier ist der Deutschlandfunk. In einer Übernahme vom Mitteldeutschen Rundfunk übertragen wir am 3. Advent einen evangelischen Gottesdienst aus der Laurentiuskirche in Halle an der Saale. Die Predigt halten Pfarrerin Gundula Eichert und Superintendent Christoph Enders. Die redaktionelle Verantwortung hat die Rundfunkbeauftragte der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ulrike Greim. Wir blenden uns nun in die laufende Übertragung des Mitteldeutschen Rundfunks ein.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Laurentiuskirche in Halle an der Saale, mitten in Sachsen-Anhalt. Unsere Pfarrkirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Sie ist umgeben von einem schönen historischen Friedhof und befindet sich in Nachbarschaft des Botanischen Gartens und der Justizvollzugsanstalt Roter Ochse. Schönes und Schweres liegt hier ganz nah. Die Laurentiusgemeinde gehört mit ca. 1500 Gemeindegliedern zu den wachsenden Gemeinden der Stadt. Sie ist gut vernetzt mit den Innenstadtgemeinden sowie mit der Stadtmission und über die Charta Ökumenica auch mit der katholischen Heiligkreuzgemeinde. Weil unsere Kirche eine sehr gute Akustik hat, finden hier viele schöne Konzerte statt. Für viele Menschen öffnen wir die Türen. Das gelingt uns ganz gut. Trotzdem sind wir auch auf der Suche. Wie kann Gott zu uns kommen? Wie können wir ihn empfangen? Darum geht es heute in unserem Gottesdienst am 3. Advent. Schön, dass Sie mit uns feiern. Wir wollen mit Ihnen singen, beten, hören und im Anschluss auch ins Gespräch kommen. Dazu sagen wir Ihnen am Ende unseres Gottesdienstes eine Telefonnummer durch. Dann können Sie uns erreichen.
Lasst uns miteinander singen, wie soll ich dich empfangen? Im evangelischen Gesangbuch Nummer 11. Wir singen die Strophen 1, 3, 5 und 6.
Thank you.
Gott steht vor der Tür. Doch wie steht er da? Freundlich oder aufgebracht und zornig? Ja, was ist, wenn Gott richtig zornig ist, weil er nicht mehr mit ansehen kann, wie wir Menschen leben? Der Beter im Psalm 85 bittet:
Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns.
Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil.
Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagt seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten.
Dass in unserem Lande Ehre wohne.
Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe.
Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Wir seien im Vater.
Was für ein Traum, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Es ist ein so überwältigend schöner Traum, dass das bloße Aussprechen milde stimmt und etwas Heilsames hat. Diese Worte möchte man stehen lassen, sich auf der Zunge zergehen lassen, sie im Herzen bewegen und nicht mehr herauslassen. So verlockend und ergreifend ist diese Vision einer Welt, so wie Gott sie gewollt hat. Eine Welt, in der das Antlitz des Mitmenschen das Beste im Menschen weckt, in der Neid und Hass verschwunden sind und in der Beziehung stets heißt, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Es ist der Traum, dass jeder von uns dem anderen zum Segen wird. Ja, schön wäre das, wenn Güte und Treue einander begegneten und Gerechtigkeit und Frieden sich küssten. Schon der Gedanke daran ist wie ein Flügelschlag aus dem Paradies.
Ein Flügelschlag des Paradieses? Was für ein schöner Traum. Aber bei mir klingt etwas anderes nach. Dein Zorn, o Gott, Zorn. Wo zeigst du ihn so, dass ich ihn sehen kann? Denn zornig musst du doch sein, wenn bei deinen Menschenkindern alles immer nur schief läuft, weil sie nicht auf dich hören, nicht nach dir suchen, sich immer selbst für schlau halten. Ist dein Zorn nicht eher Ausdruck deiner Liebe zu uns? Ist es nicht so, dass du dich verletzt und traurig abwendest und schweigst?
Dein Zorn, o Gott, ist eine Urgewalt. Sie bricht über mich herein und ich habe keine Chance. Weggespült von der Wucht der Wellen, untergewirbelt in den sich überstürzenden Wassern. Aber hast du nicht schon Noah versprochen, ich will hinfort nicht mehr den Menschen verfluchen? Grund gäbe es genug. Manchmal wünschte ich mir das, dass die Wellen mich wegreißen, herausschleudern aus meinem ach so sicheren Stand, alles umwerfen, vor allem die Selbstgewissheit, die Meinung, mit jedem Wasser gewaschen zu sein und jeder Kraft widerstehen zu können.
Dein Zorn, o Gott, ich will ihn nicht erleben. Ich fürchte mich vor ihm wie das Kind vor dem Gewitter. Dein heißer Atem, ich vergehe allein bei dem Gedanken. Du bist ein gerechter Vater, dem traue ich. Dein Zorn, o Gott, ist so nötig. Er ist der heiße Atem der Gerechtigkeit, der kommt und mit großer Leidenschaft alles sortieren wird, hinwegfegen, was deiner guten Ordnung widerspricht. Er wird die Opfer zu ihrem Recht bringen, die Geschlagenen herausholen und den Tätern wird ihre Schuld unter der Haut brennen. Dein Zorn, o Gott, es wird Zeit. Wie lange sollen die Geschundenen noch warten?
Unser Gott, hier sind wir, heute Morgen, einige neugierig und voller Adventsfreude, andere angespannt und sorgenvoll. Wir hören von deinem Zorn und fragen uns, womit haben wir ihn verdient? Sieh uns doch an, sieh in unser Herz, sieh unsere Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und unseren Wunsch nach Trost. Lass uns dein Wort hören. Öffne dafür unser Herz und unseren Verstand. Amen.
Freundlich boten mit ihr Ruhe. dass die Knechtschaft, nun zu Ende und ihre Missetat vergeben und ihre Missetat vergeben. Vernehmt die Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und ebnet durch Wildnis ihm Pfade unserem Gott.
Lieber Jesaja, was hast du vor? Willst du uns Angst machen? Sollen wir jetzt buckeln und räumen, damit der Weg frei wird? Ich stelle mir vor, wie wir die schmutzige Erde einfach nur nach links und rechts schieben, damit es ordentlich aussieht. Oder der Herr steigt darüber und hinterlässt auch in dieser Erde seine Fußspuren. Es könnte auch gewaltig sein, gewaltig in seiner Erscheinung, gewaltig in seinem Zorn über uns. Wird er überhaupt diesen Weg nehmen, den wir bereiten? Dürfen wir mit ihm gemeinsam gehen oder müssen wir den Weg vorher verlassen?
Das krumme Grab und das raue macht grad. Das raue macht grad, das krumme Grab, das raue macht Alle Tale macht hoch erhaben.
Ja, genau so steht es bei Jesaja in Kapitel 40. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig, das soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden.
Lasst uns singen mit Ernst, o Menschenkinder, im evangelischen Gesangbuch Nummer 10. Wir singen die Verse 1 bis 4. Bereitet dem Herrn den Weg. Der Prophet Jesaja hat die Menschen seiner Zeit dazu aufgerufen. 600 Jahre nach ihm beruft sich Johannes der Täufer auf Jesaja und mahnt ebenfalls eindringlich: Bereitet dem Herrn den Weg. Wir hören aus dem Lukasevangelium, Kapitel 3.
Und Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: ihr Otterngezücht. Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, Johannes spricht mir aus dem Herzen. Die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt, sagt er. Ich denke an den vergangenen Sommer. Wie sehr habe ich darunter gelitten, dass es hier in Halle wochenlang nicht geregnet hat. Selbst die großen und stattlichen Bäume ließen ihre Zweige hängen. Erst im Frühjahr wird sich herausstellen, welche Bäume überhaupt überlebt haben. Natürlich wusste Johannes vor 2000 Jahren nichts vom heutigen Klimawandel, aber auch er hat gelitten. Otterngezücht nannte er seine Landsleute. Wenn ihr weiter so lebt wie bisher, dann wird euch der Zorn Gottes treffen. Ich spüre hinter diesen Worten eine große Verzweiflung. Gebetsmühlenartig weist Johannes seine Hörer darauf hin, dass sie umkehren sollen. Ihr müsst euer Leben ändern, so kann es nicht weitergehen. Aber nichts ändert sich, alles bleibt beim Alten. Das bringt Johannes dazu zu drohen, ihr werdet Gottes Zorn nicht entrinnen. Ich kann Johannes gut verstehen. Auch ich bin manchmal verzweifelt und wünsche mir, dass Gott mit der Faust auf den Tisch haut und erklärt, es reicht, ich schaue nicht länger zu, wie ihr die Erde zugrunde richtet. Die Zeichen sind doch klar und deutlich. Was braucht ihr denn noch, damit ihr endlich umkehrt und euer Leben ändert?
Ich verstehe deine Wut. Johannes ist einfach nur noch genervt. Aber dann mit Zorn reagieren, das bringt nichts. Druck und Angst sind als Motivationsgrund kurzfristig erfolgreich. Das lehrt jeder Blick in die Geschichte, aber langfristig nicht produktiv. Viel produktiver ist die innere Motivation für ein besseres Leben. Leben aus der Fülle. Als Christ habe ich doch diese Perspektive. Und schon zu Noahs Zeiten hat Gott ein Einsehen. Nach der Sintflut-Strafaktion spricht er: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen. Mit Strafe drohen hilft eben nicht. Auch nicht beim Klimawandel. Und es dämmert uns ja, zwei super Sommer hintereinander, und so langsam beschleicht uns das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Muss ich immer gleich mit dem Weltuntergang um die Ecke kommen und damit die Menschen alarmieren? Ist es nicht viel besser, ruhig zurückzuschauen, zu würdigen, was geworden ist, und dann mit unaufgeregten Schritt in die Zukunft gehen? Gottes Ja zu uns, das motiviert mich.
Kannst du das wirklich, mit unaufgeregtem Schritt in die Zukunft gehen? Ich kenne viele Leute, die das nicht mehr können, und ich kann es auch nicht. Ich habe Angst, wie sich die Welt verändern wird. Vor allem, was das für meine Kinder bedeutet. Die heißen und trockenen Sommer der letzten beiden Jahre machen den Klimawandel spürbar. Doch eigentlich warnen uns Wissenschaftler schon seit mehr als 30 Jahren, dass wir wichtige Maßnahmen ergreifen müssen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Und zwar deutlich konkreter, als es diese Woche beim Klimagipfel in Madrid verhandelt wurde. Ich glaube, Gott hat uns die Erde, die Pflanzen, Tiere anvertraut, damit wir uns gut um sie kümmern, wie liebevolle Eltern. Denn Eltern sorgen ja auch dafür, dass ihre Kinder nicht leiden, sondern dass sie sicher leben, dass sie wachsen und sich entfalten können. Wut und Verzweiflung kommen dann auf, wenn berechtigte Warnungen in den Wind geschlagen werden. Deshalb wird auch Johannes so wütend. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er seine Zuhörer zur Umkehr aufruft. Er predigt ihnen schon lange, dass sie sich ändern müssen. Er hofft inständig auf Veränderung. Und er hat eine ganz klare Vorstellung, wie diese Veränderung aussehen kann. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso, sagt er. Auch diese Vorschläge sind hochaktuell. Jeder und jede muss konkret etwas tun. Sich zurücklehnen ist einfach keine Alternative mehr.
Ich versuche nur, realistisch zu sein. Natürlich wäre das schön, wenn wir die Hälfte von unserem Wohlstand den Armen abgeben würden. Aber nüchtern gesehen ist es eben nicht allzu weit her mit völliger Umkehr und Buße. Um es mal ganz praktisch zu sagen, es ist uns allen völlig klar, dass der Flugverkehr schädlich fürs Klima ist. Aber es ist eben auch sehr schön, mal Griechenland kennenzulernen. Wir sind hin und her gerissen. Und genau hier erkenne ich die Klugheit des Glaubens. Der Glaube will diese Zerrissenheit nicht auflösen, sondern durchbuchstabieren. Durch Taufe und Buße bin ich zwar ein neuer Mensch im Glauben, aber gleichzeitig bin ich eben auch noch der Alte. Paulus hat das auf den Punkt gebracht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Die gute Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes hilft mir vor allem zu begreifen und anzunehmen, wie ich bin, nämlich beides, gut und böse. Und das bleibe ich auch. In Bezug auf das Klima bedeutet das, weil ich weiß, dass ich ein schwacher Mensch bin, erlege ich mir freiwillig Regeln auf, die mir helfen, schöpfungsgemäßer zu leben. Mir wäre zum Beispiel hilfreich, wenn ich meinen CO2-Ausstoß direkt kompensieren müsste. Das heißt,
Wenn ich unbedingt ein größeres Auto fahren will, ist das okay. Ich muss halt nur entsprechend Kompensation zahlen. Mein Glaube lebt aus der Gnade. Die motiviert mich. Die hält mir den Rücken frei, aktiv zu werden. Darauf leben wir im Advent hin. Gott ist gnädig und kommt in unsere konkrete, sehr bescheidene Welt.
Jesaja sagt, bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was krumm ist, soll gerade und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Es geht nicht um Kompensation. Es geht um eine radikale Veränderung. Es geht um Umkehr im großen Stil. Wenn ich mir bisher 60 Kleidungsstücke im Jahr gekauft habe, ja, so viel kaufen sich Deutsche im Durchschnitt jedes Jahr, dann hilft es nicht, wenn ich mir ab jetzt nur noch 50 Kleidungsstücke kaufe. So wird der Berg nicht erniedrigt, sondern ist immer noch sehr hoch, zu hoch. Und wenn ich bisher an 7 Tagen Fleisch gegessen habe, reicht es nicht, wenn ich jetzt einen Tag fleischlos lebe. So wird das krumme Verhalten nicht gerade. Ja, es ist ein Anfang, du hast recht. Immer mehr Menschen sind bereit, ihre Lebensweise in einigen Punkten zu ändern. Aber es ist nur ein Anfang. Bereitet dem Herrn den Weg, das braucht mehr Einsatz, mehr Veränderung, mehr Engagement. Du sagst, der Mensch ist beides, gut und böse zugleich. Der Mensch ist aber auch Ebenbild Gottes. Wir wissen eigentlich, wie Gott uns gemeint hat, wie ein menschenwürdiges und gottgefälliges Leben aussehen kann.
Johannes ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Er sagt nicht, macht eine Prachtstraße und lauft selber drauf, sondern er sagt, seht, da wird er kommen, unser Retter. Das ist für mich der Kernsatz des evangelischen Glaubens. Denn ich meine, ich könnte mein Leben selbst gerade rücken, bin ich schon abgebogen und laufe den altbekannten Weg der Werkgerechtigkeit. Mein krummes Leben wird niemals gerade, auch nicht, wenn ich noch mehr Einsatz, noch mehr Veränderung und noch mehr Engagement zeige.
Ich glaube, wenn wir aufeinander achten, sorgsam mit dem umgehen, was uns anvertraut ist, freundlich den Menschen an unserer Seite begegnen, dann kann viel gut werden. Es braucht uns in jedem Bereich des Lebens. Zurücklehnen ist keine Option.
Das Gute ist in uns angelegt, aber alles andere kann aus der Gnade kommen. Also im Bild des Predigttextes gesagt, wenn der Herr kommen soll, wie kann dann unsere Wohnung aussehen, dass er sich halbwegs willkommen fühlt?
Ja, das frage ich mich auch. Wie können wir uns darauf vorbereiten, dass Gott kommt? Wir schauen einfach noch einmal auf Johannes den Täufer.
Vor 2000 Jahren war es Johannes, gewaltig, streng, zornig, der aufgefordert hat, dem Herrn den Weg zu bereiten. Wild, mit Bart vielleicht oder Zottelmähne, mit Fell und mit Ledergürtel und mit Heuschrecken zwischen den Zähnen. Laute, tiefe Stimme, Rufer in der Wüste. Aufschreckend, verstörend, kehrt um. Kehr um, nicht mit den Füßen, sondern mit ganzem Herzen. Kehrt um, dahin, wo Gott uns gemeint hat, in die Verantwortung vor Gott, in die Mitmenschlichkeit. Bereitet dem Herrn den Weg, auch heute. Nicht so gewaltig wie Johannes, nicht so laut, nicht so ausschließlich, aber immer wieder sich von Gott berühren lassen, den Weg suchen, den Weg bereiten.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus.
Amen. Lasst uns beten. Gott, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Volk, sieh uns auch heute mit liebevollen Augen an. Lass uns erkennen, wie du uns gemeint hast. Wir bitten dich für alle, die Hass und Gewalt erfahren, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und in Not sind. Lass sie Hilfe finden und einen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Wir bitten dich auch für alle, die sich mutig und engagiert für die Bewahrung unserer Welt einsetzen. Gib, dass ihre Forderungen gehört und ernst genommen werden, damit wir auch in Zukunft gut leben können und mit uns alle Geschöpfe dieser Erde. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun, damit Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Ja, lass uns deinen Weg gehen, Gott. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Lied Nummer 1 steht im evangelischen Gesangbuch das bekannte Adventslied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«. Der Chor singt zuerst eine neue Strophe. Im Anschluss singen wir als Gemeinde den Vers 5 »Komm, o mein Heiland, Jesu Christ«.
Als Mensch uns zugeneigt.
Unser Gottesdienst geht langsam zu Ende. In den nächsten 2 Stunden können Sie uns telefonisch erreichen unter 0361 518 00 518. Diese Nummer wird zu uns umgeleitet. Ich wiederhole: 0361 518 00 518. Wir freuen uns auf Sie.
Und nun geht mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Thank you. Sie hörten die Direktübertragung des evangelischen Gottesdienstes aus der Kirche St. Laurentius in Halle. Liturgin war Pfarrerin Gundula Eichert. Sie predigte zusammen mit Superintendent Christoph Enders. Lektorinnen waren Ines Zirz, Andrea Köhler und Annette Wustmann. An der Orgel saß Kantorin Uta Fröhlich. Sie leitete auch den Chor der Gemeinde und die Hallenser Instrumentalisten. Die Gesamtleitung hatte die Rundfunkbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ulrike Grein. In den nächsten 2 Stunden können Sie mit den Mitwirkenden ins Gespräch kommen unter 0361 518 00518. Wir verabschieden uns von den Hörern und Hörerinnen des Deutschlandfunks und Saarländischen Rundfunks. Am kommenden Sonntag übertragen wir einen...